Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge habe ich zum wiederholten Male Leo Mattes bei mir zu Gast. Leo war hier in der Podcast-Folge Nummer 50 schon mal und da haben wir über die Einführung in das Thema Praxeologie gesprochen. Das geht auf Ludwig von Mises zurück und Leo hat hierüber auch das Buch Eine Revolution der Denkart veröffentlicht, wo er die wesentlichen Punkte von Mises entsprechend behandelt. Den Link zur Folge wie auch zum Buch findet ihr in den Shownotes. Ebenfalls in den Shownotes findet ihr einen Link zur aktuellen Folge von Bitcoin Verstehen. Jonas und Manuel hatten mich eingeladen und wir haben über die Möglichkeiten der Sanktionsumgehung mittels Bitcoin gesprochen. Könnt ihr natürlich sehr gerne auch mal reinhören, beziehungsweise gibt es das auch auf YouTube. Also auch gerne reinschauen, alles in den Shownotes. Aber damit genug Intro. Herzlich willkommen hier zum neuen Rekordhalter bei mir im Podcast. Keiner war so oft hier wie du. Hi Leo.
Hallo Daniel. Schön, dass ich wieder da sein darf.
Wie fühlt es sich so als Rekordhalter? Ist der Stolz in der Brust oder?
Das war mir jetzt gar nicht bewusst, aber es freut mich natürlich. Wir kennen uns ja schon länger, ungefähr seit du deinen Podcast gestartet hast und ich verfolge den natürlich auch aufmerksam und deswegen freue ich mich immer, wenn wir uns austauschen.
Ja, wir wollen uns heute eigentlich über zwei Themen austauschen, weil eigentlich wollen wir über Preissignale, die Preisbremse und diese ganzen Themen, die aktuell auch so ein bisschen in den Medien unterwegs sind, sprechen. Aber zuerst müssen wir noch was nachholen, beziehungsweise ich muss noch was nachholen. Ich habe es vor einigen Wochen schon mal angekündigt und zwar habe ich zum Jahresanfang 2022 so eine kleine Community-Aktion gestartet und habe gesagt, hey Leute, wer Bock hat mitzumachen, schreibt einfach so einen kleinen Warenkorb von euch persönlich auf. Das heißt, die Waren, die ihr so regelmäßig, sage ich jetzt mal, kauft und dann schauen wir mal im Laufe des Jahres, wie sich da die Preise entwickeln. Das Ganze ist natürlich nicht repräsentativ, aber trotzdem wollen wir natürlich jetzt, da das Jahr rum ist, mal so ein bisschen in den persönlichen Warenkorb reinschauen. Mich hat auch die ein oder andere Nachricht erreicht, also vielen Dank dafür, weil der ein oder andere eben mitgemacht hat und mir dann die Ergebnisse geschickt hat. Und Leo hat auch mitgemacht und deshalb, Leo, lass uns doch mal in deinen Warenkorb reinblicken.
Ja, schauen wir mal rein. Ich habe hier 7 Produkte getrackt, die ich immer schön beim Kaufland einkaufe. Und was ich als erstes festgestellt habe, ist, dass sich mein Geschmack auch ein bisschen verändert hat. Also zum Beispiel die Berner Würstchen, die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr gekauft, aber die standen halt vor einem Jahr bei mir auf der Liste. So war ich dann ganz überrascht, wie sich dann so ein Warenkorb auch ändert, obwohl ich jetzt nicht das Gefühl hatte, dass ich da so ein Change in meiner Ernährung hatte oder so. Aber es ist auf jeden Fall auch spannend, was dabei rauskam. Zum Beispiel ist die Frischmilch ist bei mir am meisten im Preis gestiegen, von 72 Cent auf 1,05 Euro und hat somit um knapp 46% zugelegt. Und das ist natürlich schon ein Hammer, finde ich.
Wenn du jetzt sagst, du hast deine Ernährung vielleicht auch oder zumindest das Einkaufsverhalten ein bisschen umgestellt, würdest du sagen, das hat auch was mit den Preisen zu tun? Also bist du jemand, der wirklich immer auf die Preise dann schaut und vielleicht auch sagt, nee, das ist mir jetzt zu teuer, ich kaufe jetzt ein anderes Produkt?
Also eher nicht. Also ich bin generell jemand, der bei Lebensmitteln nicht das Günstigste kauft, aber jetzt auch nicht extrem das Geld raushaut. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass ich den Laugenwecken für 80 Cent, den habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gekauft, weil 80 Cent für so ein Brötchen finde ich einfach zu teuer.
Das ist Bäcker Lutze, glaube ich, günstiger, gell?
Genau, der ist noch ein bisschen produktiver.
Man muss jetzt natürlich auch transparenzhalber sagen, hier sitzen jetzt zwei Schwaben und unterhalten sich darüber. Das ist natürlich so die härteste Jury, die man sich wahrscheinlich aussuchen kann. Wenn ich bei mir reinschaue, also ich habe, 12 oder 13 Produkte, glaube ich, merke schon, dass im Prinzip bei mir von, so 90% der Produkte sind teurer geworden und der Großteil sogar davon zweistellig. Also ich habe zum Beispiel beim Käse 25%, bei den Eiern sind es 12%, bei Müsli sind es 22%. Also es sind schon einige Produkte, die spürbar auch teurer geworden sind.
Ja, also ich habe mich bei mir auch ein bisschen umgeschaut und das Einzige, was wirklich im Preis gleich geblieben ist, ist mein Handyvertrag. Und gerade in der Branche sehen wir natürlich auch immer sehr viel deflationäre Effekte. Und dass jetzt hier die Preise nicht angezogen haben, spricht auch für den technischen Fortschritt.
Über Energiepreise wollen wir jetzt noch nicht sprechen, weil das tun wir wahrscheinlich im Laufe der nächsten Minuten noch. Aber im Prinzip haben wir hier schon einen ganz guten Übergang, glaube ich, weil du warst, wie schon gesagt, mehrfach hier zu Gast und einmal haben wir natürlich auch über dein Projekt Fix Your Money gesprochen, wo es im Prinzip genau um dieses Thema geht, wo es um die Recheneinheit geht. Kannst du vielleicht mal kurz ausführen, was genau Fix Your Money ist, beziehungsweise was für dich eine Recheneinheit auch darstellt?
Also die Recheneinheit ist die Einheit, in der wir unsere Preise messen. Und es ist für uns gewöhnlich der Euro oder für die Amerikaner ist es der Dollar, für die Schweizer der Franken. Und so haben wir eben eine bestimmte Sicht auf unsere, also auf unser Umfeld und unsere Wirtschaftlichkeitsrechnungen. Aber es ist überhaupt nicht vorbestimmt, was wir als Recheneinheit nehmen. Also wir könnten ja jetzt auch wechseln auf Lira, Franken, Dollar oder noch eine andere Währung, von denen es so viele gibt. Und deswegen ist aus meiner Sicht immer erstmal diese Erkenntnis, okay, das ist nichts Gottgegebenes, sondern das ist etwas, was unsere Wahrnehmung ist. Und das hat sich auch in der Geschichte immer wieder verändert. Also das Geld hat sich ja immer wieder verändert, es gab Währungsreform. Und so zeige ich eben auf dieser Seite auf, dass man eben die Aktienkurse in verschiedenen Einheiten sehen kann. Und so fällt dann eben auch auf, dass man eben nicht unbedingt immer nur steigende Kurse hat oder fallende Kurve, sondern dass die Schaubilder sich extrem unterscheiden, je nachdem, ob man jetzt eine extrem inflationäre Recheneinheit sich zugrunde legt oder vielleicht sogar Bitcoin oder Gold.
Was auch so ein Wort ist, das ich glaube jetzt nicht im Mainstream arg oft genutzt wird, aber im Bitcoin-Space, vor allem seit dieses Inflationsthema aufgekommen ist, wirklich immer häufiger auftaucht, ist das Wort Preissignal. Preissignale sieht man ja eigentlich überall, wo es Preise gibt sozusagen. Was verstehst du unter einem Preissignal?
Also ein Preis ist ja zunächst mal nur ein Austauschverhältnis, welches wir beobachten können, weil ein Tausch in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und erst dadurch, dass wir die Preise über einen Zeitverlauf beobachten, sehen wir, wie die sich verändern und wir können darauf reagieren. Also im Allgemeinen können wir sagen, so ein Preis gibt uns Informationen darüber, wie knapp ein Gut ist oder wie etwas im Überschuss vorhanden ist. Und wir können nicht sagen, warum ein Preis hoch oder niedrig ist, aber wir können eben sagen, dass es einen gibt. Also, und wir sehen auch nicht, warum ein Preis hoch oder niedrig ist. Also ich weiß jetzt nicht, warum die Schuhe hier im Laden teurer geworden sind, aber ich sehe den Preis. Das heißt, ein Preis ist eine extreme Informationsreduktion, weil wir die ganze Wertschöpfungskette und was dahinter passiert, alles gar nicht berücksichtigen, sondern dass wir eben nur den Preis als Merkmal haben, auf den wir reagieren können und somit eine 0- und 1-Entscheidung treffen können. Okay, kaufen wir es oder kaufen wir es nicht oder ist es uns zu teuer oder ist es uns angenehm? Und so sehen wir eben ganz viele Orientierungspunkte in unserem Umfeld, auf die wir reagieren können. Und wenn sich jetzt eben so ein Preis erhöht oder wenn er gesenkt wird, dann ist es ein Signal für uns und wir können uns daran anpassen.
Du hast eingangs deiner Ausführung auch von Knappheit gerade schon gesprochen. Ich habe mir im Vorfeld auch mal die Definition des Wortes Preissignal rausgesucht und die lautet eigentlich recht kurz und prägnant. Das Preissignal ist die Information, welche die Preise der Marktteilnehmer über die relative Knappheit eines Gutes vermitteln. Also die Knappheit scheint ja beim Preis wirklich eine große Rolle zu spielen. Ich glaube, Bitcoinern ist das jetzt nicht unbekannt, weil Bitcoin ist eben ja ein knappes Gut, was entsprechend ja auch so ein bisschen Mantra vom einen oder anderen Bitcoiner ja auch ist. Um gleich mal vielleicht ein aktuelles Beispiel hier aufzugreifen, wenn wir jetzt an das Thema Energie eben denken, Gas und Öl zum Beispiel. Das ist natürlich ein knappes Gut, beziehungsweise man kann nur eine gewisse Menge entsprechend fördern oder es wird nur eine gewisse Menge gefördert und demher haben wir auch einen beschränkten Zugang zu solchen Gütern. Kannst du mal aus deiner Sicht vielleicht erläutern, wie war das, also bezogen auf die Preise beispielsweise, bei diesem ganzen Energiethema mit Russland, also was jetzt ziemlich genau ein Jahr zurückliegt, weil die Preise sind ja enorm gestiegen. Wie kommt das aus ökonomischer Sicht dann zustande, dass da die Preise sich so entwickeln?
Also ein Preis ist ja wie gesagt immer das Ergebnis, was wir in der Vergangenheit beobachtet haben und entsteht durch verschiedene Wertschätzungen der Individuen. Das heißt, ein Preis steigt, wenn eben tendenziell jemand ein dringenderes Bedürfnis hat oder eben mehr Nachfrage oder wenn jemand weniger Angebot hat, sodass ja hier eben dieses Verhältnis sich verschiebt. Und wie auch schon gerade gesagt, warum ein Preis steigt, können wir gar nicht genau sagen. Da können wir erstmal nur mutmaßen. Aber wenn du die Ukraine-Krise ansprichst, dann würde ich jetzt erstmal sagen, das Angebot ist tendenziell gefallen. weil wir auch aus Russland nicht mehr die Energie beziehen konnten. Und die Nachfrage ist auch tendenziell gestiegen, weil der Winter kam, die Speicher mussten gefüllt werden. Und durch die Unsicherheit haben die Unternehmen natürlich noch zusätzliche Anreize, erstmal lieber die Speicher zu füllen, als dass sie dann später auf einem Trockenen sitzen. Also wir hatten kurz im Vorgespräch das Wort Futures angesprochen, dass sich eben hier viele wahrscheinlich absichern wollten, und wenn das sich dann hochschaukelt, dann steigt eben der Preis abrupt oder ziemlich schnell. Was ich mir auch noch vorstellen kann, ist, dass es auch so ein bestimmtes unternehmerisches Kalkül in der Wirtschaft gab, sodass eben der Konflikt, die Auseinandersetzung eben als Vorwand genommen wurde, sodass und die Preise einfach, es wurde als Gelegenheit genommen, um die Preise zu erhöhen, auch wenn jetzt vielleicht keine direkte Kausalität besteht.
Da sind jetzt viele spannende Punkte dabei. Also du hast gerade das Thema Futures angesprochen. Also ich bin definitiv auch kein Experte, was den Energiemarkt angeht, aber das ging ja jetzt zuletzt auch relativ stark durch die Medien, dass im Prinzip die ganzen Konzerne, die in dem Bereich aktiv sind, sich über solche Futures, also über Wertpapiere, entsprechende Preise für Öl, Gas, was auch immer, für die Zukunft sichern. Und das ist das, von dem du gerade gesprochen hast. Und kann ich mir auch vorstellen, dass das so ein psychologisches Ding entsprechend auch ist. Ich sichere mich einfach heute ab aus Angst davor, dass die Probleme noch größer werden, auch wenn es natürlich in Zukunft sein kann, dass es besser gewesen wäre, ich hätte es einfach laufen lassen, aber von dem her glaube ich auch, dass das so mit ein Treiber war. Was ich jetzt auch gerade noch an deiner Ausführung interessant fand, so ein bisschen vielleicht auch eine Eigensinnigkeit als Unternehmer, dass ich sage, ja, ich mache jetzt meinen Gasspeicher oder meinen Öltank oder was auch immer, ich mache ihn jetzt einfach voll, damit ich durch die Krise, durch den Winter komme, was auch immer. Da kam mir direkt ein Bild so bei den Privatpersonen, bei den Verbrauchern in den Sinn bei Corona, wo jeder Klopapier gehortet hat, gefühlt. Im Prinzip ist es ja wahrscheinlich was Ähnliches, dass ich sage, okay, ich bin mir da jetzt wirklich selbst am liebsten, selbst am nächsten, beziehungsweise als Unternehmer denke ich vielleicht auch ein, zwei Schritte weiter, weil da ja auch Angestellte entsprechend noch Kinder, Familien dranhängen, und da gehe ich dann wahrscheinlich lieber auch auf Nummer sicher und sage, okay, ich fülle jetzt den Gasspeicher beispielsweise, den Ölspeicher, was auch immer. Also das ist sicherlich ein Punkt, denke ich. Was mich jetzt aber interessieren würde, auch wieder dieses ökonomische Thema vor allem. Im Prinzip ist die Nachfrage ja dann folglich größer geworden. Also saisonal haben wir als Grundgrad von dir gehört oder eben die psychologischen Themen dann vielleicht auch. Und das Angebot ist ja eigentlich nicht weniger geworden. Also wie würdest du das sehen? Weil das Angebot, Russland hat ja weiterhin das Öl und Gas angeboten, Deutschland oder Europa, nur wir wollten es nicht mehr.
Ja, wie gesagt, wir können erstmal nur mutmaßen, warum der Preis gestiegen ist, weil der Preis selbst gibt uns nur die Informationen, des Preises selbst, ja, der Preis ist selbst evident, ohne, benötigt keine weiteren Informationen, weil es eben das Ergebnis vom Handeln ist. Warum, ob das Angebot jetzt zurückgegangen ist, kann ich jetzt von mir zu Hause schlecht sagen, müsste man irgendwie verifizieren, aber ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass die Wertschöpfungsketten eben Unsicherheit erfahren haben, dass eben der Transport gestört war, und dass niemand so richtig wusste, was stimmt. Das ist ja auch immer so ein Mittel der Kriegsführung, was stimmt überhaupt, was stimmt nicht. Dass eben hier eben extrem große Unsicherheit geherrscht hat und dass man eben diesen Informationen auch nicht trauen konnte.
Was ich sehr spannend fand, ich weiß jetzt nicht, ob du dich da tiefergehend damit beschäftigt hast, aber ich habe die letzten Tage einfach mal geschaut, wie viel Energie oder beispielsweise Erdöl hat Russland eigentlich im Laufe des Jahres exportiert, und da habe ich tatsächlich festgestellt, dass Russland im Dezember 2022 mehr Öl exportiert hat als im Januar, also praktisch vor dem Einmarsch in die Ukraine. Was ich auch sehr spannend fand, weil im Prinzip als EU war ja, oder ich glaube die G7-Staaten sind da ja auch, was die Sanktionen angeht, entsprechend unterwegs gewesen, und da war ja das Ziel, den Russen im Prinzip den Export zu vermiesen, damit sie kein Geld haben, um den Krieg weiter zu finanzieren. Das war ja so die Idee dahinter. Und was ist passiert? Die EU hat immer weniger, sollte jetzt praktisch kein Öl oder Gas mehr importieren von Russland. Aber auf der anderen Seite hat Russland dann einfach neue Abnehmer gefunden. In einem, ja, in Anführungszeichen freien Markt. Also vor allem China und Indien sind da wohl als Abnehmer dann entsprechend da gewesen. Wie siehst du dieses Thema? Weil, also im Prinzip könnte man im Nachhinein sagen, es war das Dümmste, was wir kurzfristig gesehen zumindest machen konnten, weil wir haben genau das Gegenteil erreicht. Die haben neue Abnehmer gesucht, haben neue Abnehmer gefunden. Die Preise sind weltweit haben sich vervier- oder fünffacht für Energie und Russland hat viel, viel mehr Kohle dran verdient, indem sie die Energie jetzt halt woanders hingeliefert haben.
Ja, sehe ich auch so, dass eben diese politische Intervention eben am Ende des Tages dann geschadet hat, was sie aus meiner Sicht sehr, sehr häufig tut, wenn man die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt, weil nur weil jetzt ein paar tausend Kilometer entfernt ein Konflikt herrscht, habe ich ja weiterhin die gleichen Bedürfnisse in Bezug auf Mobilität oder Waren und Dienstleistungen und dass dann die deutsche Bevölkerung weiterhin einen Energiebedarf hat, der irgendwo herkommen muss, der lässt sich ja nicht einfach abschalten. Und deswegen ist klar, dass dann hier eben auch auf dem Weltmarkt andere Abnehmer gesucht werden. Und ob die dann von Russland beliefert werden oder nicht, können wir dann nicht beeinflussen. Von dem her wurden hier nur die Wertschöpfungsketten aus meiner Sicht verändert mit sehr hohen Kosten.
Ja, also dieses Thema Sanktionen, da will ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Wie gesagt, Bitcoin verstehen in den Shownotes, da haben wir nämlich darüber gesprochen. Aber Sanktionen machen häufig wirklich nur Sinn, wenn alle mitmachen sozusagen. Also wenn alle Länder sie sanktioniert hätten. Es gibt natürlich dann jetzt Möglichkeiten, wie man so Preiserhöhungen ja so ein bisschen Herr wird. Und da gab es ein Beispiel in Weißrussland, da hat der Staatschef Lukaschenko im Oktober aufgrund der Inflation einfach mal Preiserhöhungen untersagt. Also er hat den Unternehmen untersagt, Preise zu erhöhen. Haben wir in Deutschland so jetzt nicht erlebt, aber wir sehen aktuell ja was Ähnliches. Beziehungsweise in Deutschland spricht man jetzt von der Energiepreisbremse, Gaspreisbremse, wie man es dann auch im Detail nennen will. Aber es gab vor einigen Monaten ja auch das Thema Tankrabatt. Da würde ich jetzt gerne mit dir zuerst drüber sprechen. Tankrabatt war ja so aufgebaut, dass im Prinzip auf den Liter Sprit 30 Cent Rabatt gegeben wurden vom Staat sozusagen. Hältst du das für den richtigen Anreiz, für das richtige Mittel, um diesen Problemen Herr zu werden?
Ich denke, es ist eine extrem kurzfristige Maßnahme, die sicherlich in der Mehrheit der Bevölkerung gut ankommt, weil erstmal dann die eigenen Kosten gesenkt werden. Aber ich denke, man muss sich fragen, wo kommt denn dieser Rabatt überhaupt her? Weil am Ende des Tages muss ihn jemand bezahlen. Und wenn das dann wieder Steuergelder sind, dann ist es letztendlich ein Trick, dass man eben nicht sofort sieht, was die Kosten sind, aber man das eben über ein Umlagesystem dann wieder zahlen muss. Und man ist natürlich auch eine Willkür ausgesetzt. Also der Staat kann das beschließen, dann kann er es wieder abschaffen, dann kann er mehr bezuschussen, weniger bezuschussen. Das sind natürlich alles Unsicherheiten oder man ist ja auch einer Lobby ausgesetzt dann. Wer weiß, wie da die Kontakte sind, sodass eben dann die Marktsignale, die Preissignale eben gar nicht richtig wirken können, sodass es gar nicht richtig rauskommt, okay, was brauchen die Menschen wirklich und wer kann es anbieten zu guten Kosten.
Für mich war das Thema Tankrabatt irgendwie auch, also es war einfach der falsche Ansatz für mich, weil, also wir haben immer damals schon drüber gesprochen, heute noch mehr, man muss auf Energie verzichten, man muss sparen und dadurch habe ich im Prinzip gesagt, okay, jetzt war der, keine Ahnung, der Liter Benzin bei 2 Euro, jetzt gebe ich 30 Cent Tankrabatt, das heißt, der entsprechend tanken geht, kriegt jetzt von mir, wird bevorzugt sozusagen. Und vor allem mit dem Punkt, den du jetzt gerade genannt hast, das heißt, im Prinzip gibt es ein Umlageverfahren, das heißt, es zahlen alle Steuerzahler am Ende. Das würde ja im Prinzip bedeuten, da diesen, was war es, 2 oder 3 Monate, wie lange das lief, haben im Prinzip die Steuerzahler, haben im Prinzip den Autofahrern den Sprit billiger gemacht. Das heißt, der viel Sprit verbraucht hat, viel Auto gefahren ist, hat entsprechend viel profitiert, hat aber genauso viel bezahlt wie alle anderen Steuerzahler auch. Also im Prinzip eigentlich ja komplett kontraproduktiv, was die Energiethematik angeht, oder?
Ja, ich denke auch, dass Energie dadurch nicht eingespart wurde. Im Gegenteil, der eine oder andere hat wahrscheinlich gedacht, jetzt ist der Sprit gerade günstig, jetzt kann ich ja noch an Bodensee fahren oder sonst was machen. Es wird einfach alles verzerrt, wenn man eben die Preissignale manipuliert.
Klar, jetzt wollen wir nicht in das politische Thema eingehen, vielleicht war es einfach auch nur so ein bisschen ja Marketing für den einen oder anderen Politiker oder ich glaube die FDP war da vorne mit dabei bei der Einführung, dass es irgendwie ein politisches Thema vielleicht dann auch einfach war, aber aus ökonomischer Sicht verstehe ich das tatsächlich auch gar nicht. Interessanter wird es jetzt, glaube ich, wenn wir über das Thema Preisbremse von Gas und Öl beispielsweise sprechen. Und da sprechen wir jetzt nicht über diese, glaube ich, ganz aktuell von den G7-Staaten beschlossenen Thematiken gegen Russland, sondern eher richten wir uns jetzt an die Unternehmen oder auch an die Verbraucher, also an uns Individuen sozusagen. Was genau ist das Problem grundsätzlich bei einer Preisbremse? Also so ein bisschen hast du wahrscheinlich gerade schon angedeutet, das Thema Anreize ist hier natürlich auch ein Thema, das ich immer relevant finde. Aber wie siehst du das Thema? Wir gehen gleich noch detaillierter drauf ein, wie die Preisbremse aussieht. Aber wenn jetzt der Staat sagt, okay, egal ob es jetzt Sprit ist, ob es zum Heizen Energie ist oder bei irgendwelchen anderen Produkten, von mir aus auch Lebensmittel, wenn da der Staat sagt, okay, das kostet jetzt Betrag X und mehr geht nicht.
Ja, also wir kennen das Phänomen bereits aus zum Beispiel der Mietpreisbremse und in der Ökonomie nennt man dann, spricht man von der Höchstpreisbremse, dass man eben ein Limit setzt, wie du schon gesagt hast, worüber der Preis eben nicht steigen darf. Und das hat aber fatale Konsequenzen, weil eben dann keine Anreize mehr geboten werden für denjenigen, der produziert oder der fördert, wenn wir wieder beim Energiethema bleiben, wenn er damit eben kein Geld machen kann. Weil am Ende des Tages muss eine Unternehmung sich lohnen, da hängen Arbeitsplätze dran. Das muss Gewinn gemacht werden, weil sonst gibt es eben die falschen Anreize. Und wenn jetzt aber gesagt wird, hey, du darfst nicht mehr verlangen als eine bestimmte Grenze, dann wird das Angebot verknappt, ja, weil sich eben das Produzieren nicht mehr lohnt. Und wenn das Angebot verknappt wird, dann steigen ja die Preise tendenziell sogar noch mehr. Das heißt, auch hier hat eine Höchstpreisbremse eben den gegenteiligen Effekt, dass man eigentlich sagt, hey, es gibt nicht so viel, bitte konsumiert nicht so viel, aber man reduziert dann das Angebot noch mehr und sinkt die Produktivität und so kommt es dann eben auch zu einer Spirale, weil wenn dann das Angebot weiter verknappt wird, die Preise weiter steigen, dann fordern die Menschen natürlich noch mehr Preisbremsen, was dann das Ganze natürlich beschleunigt.
Ich finde da das Beispiel Mietpreisbremse mega gut oder auch das Thema Enteignung, was ja in Berlin so ein Thema war oder auch noch ist. Also ich habe zu wenig Lebensraum, das heißt, ich brauche mehr Wohnungen. Also Häuser sind ja eh böse, das heißt, ich brauche mehr Wohnungen im Prinzip, die ich bauen muss. Der Staat schafft es nicht, genug zu bauen. Und was macht man dann? Okay, man spricht von Enteignung oder man macht eine Mietpreisbremse, was dazu führt, dass die bösen Immobilienfirmen, die entsprechend Wohnraum immerhin ein bisschen geschafft haben, sagen, okay, ich baue jetzt keine neuen Gebäude mehr, weil sie bringen einfach keine Rendite mehr. Und dann habe ich genau dieses Kontraproduktive, also auch da wahrscheinlich sehr kurzfristig gedacht. Und ein zweiter Punkt, den ich hier jetzt mega spannend finde, der mir auch noch wichtig ist, ist jetzt vielleicht bei Sprit zum Beispiel nicht so, aber wenn wir eine Preisbremse zum Beispiel auf Lebensmittel hätten oder auf Dinge des Alltags, dann leidet eben auch die Qualität runter. Also wie du gesagt hast, es lohnt sich nicht mehr, das zu produzieren. Was mache ich dann natürlich als Unternehmer? Ich versuche die Qualität irgendwie zu drücken, weil ein Brot ist ein Brot. Aber was jetzt in dem Brot drin ist, ist im Endeffekt egal, wenn es die Preisbremse auf dem Brot zum Beispiel gibt.
Ja, genau. Also wir kennen ja auch die drei Ergebnisse der Inflation, entweder werden die Portionen kleiner, die Qualität wird schlechter oder die Preise steigen eben.
Jetzt würde ich gerne noch auf dieses Thema Energie- oder Strompreisbremse eingehen. Ich weiß nicht, ob du im Detail im Bilde bist, ich habe es mir jetzt gerade auch nochmal rausgesucht. Also nimm mal einfach das Beispiel der Strompreisbremse, das kommt ab 1. März diesen Jahres 2023, wird auch rückwirkend sein bis zum 1. Januar und am Anfang war ich gar kein Fan von der Thematik, außer aus den genannten Gründen, die wir gerade von mir, aber natürlich auch von dir gehört haben. Mittlerweile, ich bin jetzt kein Fan davon, aber ich finde es auf jeden Fall schon mal deutlich besser als den Tankrabatt. Und zwar bei der Strompreisbremse ist es so, dass ich im Prinzip auf 80% meines im Vorjahr verbrauchten Stroms einen gedeckelten Preis erhalte. Das heißt, die 20%, die ich darüber hinaus verbrauche oder wenn ich noch mehr verbrauche als letztes Jahr, zahle ich den entsprechenden Marktpreis, der natürlich gerade auch beim Strom deutlich höher ist. Und beim Strom ist es so, dass diese 80% mir im Prinzip gedeckelt werden auf 40 Cent. Heißt, darüber hinaus bezahlt der Staat für mich. Ich habe jetzt vorher meine Abrechnung rausgesucht. Ich habe, glaube ich, dieses Jahr 3 oder 4 neue Abrechnungen bekommen, beziehungsweise 2022 von meinem Energieversorger, der immer die Preise dann entsprechend erhöht hat. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, bei 52 Cent je Kilowattstunde. Sprich, der Staat deckelt das Ganze jetzt auf 80% von der Energie, die ich im Vorjahr gebraucht habe und zahlt mir diese 11 Cent Differenz sozusagen. Was sagt jetzt da der Ökonom dazu, Leo?
Also so wie du es gerade vorgetragen hast, sind es viel zu viele Zahlen, es ist für mich viel zu kompliziert und genau das ist ja auch das Schöne am Marktpreis, dass es sehr, sehr, sehr einfach ist. Es kann, jeder Mensch kann sagen, entweder ich kann es mir leisten oder ich kann es mir nicht leisten oder es ist zu teuer oder es ist zu günstig oder und der Unternehmer sagt, okay, es lohnt sich zu produzieren oder nicht, aber durch diese ganzen Regelungen, die von irgendjemand bestimmt werden, nächstes Jahr wieder anders sind, wird so viel verzerrt und so viel, also ich kann das ja gar nicht alles verarbeiten, weißt du, ich meine? Und das, so geht es ja jedem Menschen und am Ende des Tages werden einfach so viele willkürliche Grenzen, die wir uns setzen und die ja zur Selbstbeschränkung führen, die werden irgendwie gesetzt, aber wir wissen eigentlich gar nicht mehr, was dann am Ende passiert. Also wie sollte ich mich denn bestmöglichst verhalten? Auf einem Markt ist es klar. Ich verhalte mich so, dass ich irgendwie Gewinn mache, dass es sich lohnt, aber jetzt weiß ich ja gar nicht, was meine beste Strategie ist. Und im Zweifelsfall wähle ich dann was, was eben nicht die beste Strategie, die kostengünstigste Strategie ist, weil es eben so viele Kriterien gibt, die berücksichtigt werden müssen.
Jetzt habe ich mir so Mühe gegeben, das irgendwie vorzutragen, dass man es versteht, aber das war tatsächlich ja nur das Beispiel für die Strompreisbremse. Also Gaspreis funktioniert nochmal ein bisschen anders, weil da gibt es dann Gas und es gibt wieder Fernwärme und so weiter. Also es ist noch viel komplizierter tatsächlich und du hast jetzt einen spannenden Punkt zum Schluss auch gebracht, was ich immer häufiger feststelle, dass man einfach nur versucht dann das System auszutricksen. Das heißt, ich versuche nur meinen Vorteil rauszuschlagen und das eigentliche Ziel, was in dem Fall ja ist, dass wir möglichst wenig Energie verbrauchen, das wird dann häufig verfehlt. Was mich zum Beispiel stört, aber wie gesagt, das ist besser als der Tankrabatt, meiner Meinung nach, aber diese 80% vom Vorjahreszeitraum. Das heißt, wenn ich im Vorjahr hier bei mir in der Bude immer schön 25 Grad im Winter eingeheizt habe, jetzt fahre ich einfach 2-3 Grad runter, dann profitiere ich mega, weil entsprechend ich verbrauche nur noch 80% und bis dahin ist es gedeckelt. Und jemand, der bislang wenig Energie verbraucht hat, also genauso ein Unternehmen wie auch ein Privathaushalt, der muss zumindest die 20% entsprechend den Marktpreis bezahlen. Also auch da für mich so ein bisschen den falschen Anreiz, weil ich würde jetzt nicht sagen, die belohnt werden, die immer viel Energie verbraucht haben, aber irgendwie ist es schon so. Und so ist beim Tankrabatt ja auch. Der einen fetten SUV fährt, der nicht sparsam fährt, der wird am meisten davon profitieren.
Was ich immer noch spannend finde bei solchen komplizierten Regelungen, ist, dass es eine ganze neue Berufsgruppe erschafft. Eine ganz neue Berufsgruppe an Beratern und Leuten, die sich eben darin spezialisieren, die man eigentlich nicht bräuchte, wenn es den schönen Marktmechanismus gäbe. Aber durch solche Gesetzmäßigkeiten und Regularien haben die sozusagen eine Notwendigkeit, dass es die gibt, weil die jeder braucht, um eben das Beste aus dieser komplizierten Funktion irgendwie rauszuholen. Was natürlich wieder Arbeitskräfte braucht und die fehlen dann wieder woanders. Und insgesamt macht so eine Regelung eben aus meiner Sicht vieles nur ineffektiv und vernebelt uns die Sicht vor den wirklichen Bedürfnissen, also der Notwendigkeit der Produktion.
Mir ist auch dieses Thema aufgefallen, wo ich auch dachte, okay, das wird wieder viel Bürokratie bedeuten. Ich bin jetzt persönlich wahrscheinlich nicht davon betroffen, aber beispielsweise bei dieser temporären Mehrwertsteuersenkung war ich davon betroffen. Das war für mich eine absolute Katastrophe, weil ich habe einfach gesehen, wie bei mir selbst oder auch bei Kollegen bei uns in anderen Abteilungen damals jeder so einen Aufwand hatte. Man musste jeden Vertrag und alles abändern auf die 16%, musste alles neu rechnen und nach einem halben Jahr haben alles rückgängig gemacht. Also der bürokratische Aufwand ist enorm. Aber ich will dich damit jetzt nicht aus dem Thema rauslassen. Jetzt versuche ich dich noch ein bisschen aus der Reserve zu locken. Weil grundsätzlich verstehe ich Stand heute voll und ganz, dass die Politik sagt, okay, wir müssen vielleicht den Geringverdienern oder den Leuten, die einfach nicht so viel Kohle gerade haben, aus welchen Gründen auch immer, die müssen wir irgendwie vielleicht unterstützen. Was wäre jetzt dein Ansatz oder was hättest du für eine Idee zu sagen, okay, wie können wir die vielleicht möglichst unbürokratisch entsprechend ein bisschen unter die Arme greifen, beziehungsweise wie können wir das gleichzeitig tun, dass vor allem die Leute, die es auch notwendig haben, entsprechend davon profitieren?
Ich denke, am Ende des Tages muss mehr produziert werden, weil auch wenn wenig produziert wird, wer kann sich es dann leisten? Die Reichen. Das heißt, den Ärmeren, denen geht es dann am besten, wenn am meisten produziert wird und wenn eben dieses Verhältnis von Angebot und Nachfrage sich dahin verschiebt, dass die Preise günstiger werden. Das heißt, wir brauchen Anreize zur Produktion, und nicht erstmal nur Bürokratie, die irgendwas umverteilt, sondern eben marktwirtschaftliche Prozesse, damit eben mehr und mehr produziert wird, sodass diese neuen Mittel, die dann entstehen, eben erwerbbar sind für die Ärmeren. Klar, es gibt immer jemanden, der sich das nicht leisten kann, aber jede zusätzliche Einheit, bringt einer weiteren Person etwas. Und so können wir uns dann eben vorarbeiten, bis wir dann auch wirklich die Ärmsten beliefern können.
Heißt im Prinzip in Bezug auf den Energiemarkt, klar, das ist natürlich jetzt auch ein Prozess, den man über Jahre vielleicht dann auch ja nicht optimal gelöst hat, weil wir da eben uns in der Abhängigkeit nach Russland sozusagen dann auch begeben haben. Würde jetzt aber heißen, wenn ich dich richtig verstanden habe, wir müssen zum Beispiel versuchen, mehr Energie herzubekommen, also entsprechend das Angebot zu erhöhen, im Optimalfall dann ja in unserem Fall innerhalb von Deutschland, oder? Sprich, ich würde es jetzt so verstehen, mehr Windkraft, mehr PV-Anlagen und Co.
Ja, es kommt natürlich immer darauf an, was auch die Preise, die Kosten sind. Und was eben das beste Nutzen-Kosten-Verhältnis hat, das weiß nicht ich, sondern das entdeckt dann sozusagen der Markt durch Versuch und Irrtum.
Ich frage aber nochmal gezielt danach, weil dieses Problem ist ja jetzt akut entstanden. Jetzt kann man sagen, okay, wir haben es die letzten Jahre verbockt. Wie kann man das wirklich kurzfristig lösen? Also hast du da irgendeinen Ansatz? Weil ich weiß, du sagst schon, okay, der Markt muss es dann regeln, das spielt sich dann ein, aber das braucht ja immer eine gewisse Zeit. Also gibt es da sonst noch irgendwas? Also ich weiß, du bist komplett gegen irgendwelchen staatliche Eingriffe in den Markt oder irgendwas, aber was kann ich wirklich temporär tun? Oder hättest du jetzt sagen können, okay, hätten wir vielleicht Sozialleistungen, Kindergeld, Rente und so weiter erhöhen sollen oder vielleicht auch steuerlich irgendeinen Nachlass haben? Was wäre da sonst temporär wirklich, was den Leuten kurzfristig hilft, noch möglich gewesen?
Du kannst natürlich, wenn du den Leuten kurzfristig helfen willst, kannst du genau die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt auch aufgezählt haben, von staatlicher Seite durchführen. Das Problem ist aber aus meiner Sicht, dass du eben dadurch die Situation kurzfristig verbessert, aber langfristig noch schlimmer machst, weil du eben diese Anreize, die zu geringer Produktivität führen, eben noch verschlimmerst. Und zu deiner Frage jetzt, wie kann es denn sein, dass es jetzt Zeit braucht? Also das ist genau das Problem. Es braucht Zeit, bis wir dieses Kapital akkumuliert haben, bis wir eben die neuen Erkenntnisse haben, bis das Ganze sich eingespielt hat. Und das ist nämlich auch die Erkenntnis der Handlungslogik, dass Fortschritt Zeit braucht, dass Handeln Zeit braucht, dass der Sparprozess Zeit braucht, dass Produktion Zeit braucht, dass Veränderung Zeit braucht. Und das können wir nicht abkürzen. Und das, was eben die Politik macht, sie versucht es abzukürzen, aber wir belügen uns auf Kosten der Zukunft.
Und das ist vermutlich immer so dieser Punkt, wo sich das Ganze natürlich beißt, dass die Politik gezwungenermaßen ja irgendwie kurzfristig agiert, weil, also wenn ich jetzt Politiker wäre, egal Bundesregierung, Landesregierung, ich will ja in 2 Jahren wiedergewählt werden. Das heißt, ich will es mir mit niemandem verscherzen und habe diese Zeit dann einfach nicht zu sagen, ich gucke jetzt mal, wie es läuft und notfalls agieren wir dann nochmal, weil bis dahin ist die Wahl gelaufen.
Ja, das ist ja auch das, was Bitcoin uns ermöglicht. Bitcoin ermöglicht uns zu sparen, Bitcoin ermöglicht uns, das Geld dann auszugeben, wenn wir es auch wirklich wollen und das nicht überhastet tun zu müssen, sondern Bitcoin gibt uns eben Zeit und dadurch, dass wir sparen können, auch die Möglichkeit eben zu warten und die Zeit auszusitzen. Und das braucht es eben in einer fortschrittlichen Gesellschaft oder in einer Gesellschaft, die Wohlstand aufbauen will. Das Individuum muss die Zeit haben, um auch lange Ziele erreichen zu können. Wenn du ihm immer sofort alles wegnimmst für die kurzfristigen Ziele, dann ist niemand in der Lage, diese langfristigen Ziele anzugehen.
Ich glaube, das war schon ein ziemlich schönes Schlusswort. Vor allem, dass du es noch geschafft hast, zum Ende Bitcoin reinzubringen, freut mich natürlich, weil das hatte ich bislang tatsächlich gar nicht auf dem Zettel heute. Ja, dann würde ich sagen, war es heute eine kurze Folge. Ich hoffe trotzdem, dass es entsprechend informativ war und wir auf dieses ziemlich aktuelle Thema der Energiepreisbremse oder der Energiepreise entsprechend ein bisschen näher eingehen konnten. Leo, danke, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Für alle, die aus dem Stuttgarter Raum kommen, Leo und ich sind natürlich am Freitag diese Woche, das wäre der 10. Beim Stammtisch. Also da natürlich eine kleine Werbung an der Stelle auch. 21 Stuttgart, kommt gerne vorbei. Danke Leo für deine Zeit.
Danke dir, Lodi.